Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und ich melde mich heute für euch aus Monaco. Und ich bin aber nicht alleine hier, denn ich habe wieder einen Gast und den kennt ihr schon, nämlich, das drehe ich hier mal rum.
Hallo.
Der Sven ist heute wieder mit bei mir. Wir haben uns hier verabredet in Monaco, genau, weil wir über eine ganz, ganz spannende Geschichte sprechen wollen. Da gibt es ein bisschen Immobilien, geht es aber auch um Historie. Und ja, dann würde ich sagen, ohne lange Vorrede, Vorspann und dann geht's los. Sven, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir uns hier, treffen können.
Freut mich, dass das passt.
Wir sind ja gerade hier in Monaco und ich muss sagen, für mich das erste Mal. Du warst schon das erste Mal hier.
Ich war schon öfters hier, ja.
Und wenn man jetzt hier durch Monaco läuft, da sieht man ja viele bekannte Gebäude. Also das Casino, was natürlich jeder kennt, das Hotel de Paris beispielsweise, dann diese ganzen Wohnimmobilien, die es hier gibt. Und da hat man doch ganz häufig dann so, also mir geht es zumindest immer so, wenn ich in so einer Stadt bin, denke ich so, oh, was wird das alles so wert sein und könnte mir sowas vielleicht auch mal gehören. Und meistens muss man ja sagen, ist sowas ja schon allein vom Wert her unmöglich. Und jetzt ist es aber so, in Monaco ist es durchaus möglich, sich an all diesen Dingen zu beteiligen. Das kommt zu ins Spiel. Wie könnte man das machen? Denn das alles gehört ja einer, oder sehr, sehr viel hier, gehört ja einer börsennotierten Aktiengesellschaft.
Ja, es ist in der Tat so, dass ich zum Beispiel eben immer durch Städte laufe und mich frage, nicht nur, was kostet das, sondern wem gehört das denn eigentlich? Und vor ungefähr 20 Jahren bin ich bei einer Reise in Monaco darauf gestoßen, dass die allermeisten der absoluten Sahnestückchen des Immobilienmarktes hier eben einer einzigen börsennotierten Gesellschaft gehören. Zum einen das Hotel de Paris, was du schon nanntest, dann das Hotel Hermitage, das Monte Carlo Beach Hotel, neben dem Casino dann auch noch die Oper, noch bestimmte freie Flächen, die rund um den Casinoplatz sind, das berühmte Café de Paris, Wohnimmobilien. Es ist eine sehr lange Liste. Und diese Gesellschaft war damals buchstäblich im Dornröschenschlaf. Die war zwar an der Börse in Paris notiert, aber über die gab es noch keinen einzigen Analystenbericht. Geschäftsbericht war auch ein bisschen schwierig ranzukommen. Und das hat dann natürlich mein Interesse geweckt. Und deswegen habe ich mich mal näher mit der Thematik auseinandergesetzt damals.
Vielleicht, wenn wir nochmal ganz kurz ein bisschen auch in die Historie von Monaco gehen. Weißt du eigentlich, warum heißt das eigentlich, warum sagen die einen Monaco und die anderen Monte Carlo? Weißt du das?
Monaco ist das Land und Monte Carlo ist eine der Städte, die es hier gibt. Also es gibt verschiedene Stadtbereiche, Dörfer. Okay. Und da ist eben Monte Carlo, was ja, glaube ich, dann auf Deutsch heißen würde, so quasi der Berg, der ein großer Stein ist. Mhm. Man nennt ja auch Monte Carlo immer mal The Rock, den Stein. Und da ist, glaube ich, die Historie zu begründen.
Okay, also das war jetzt wieder hier Wissen. Wir sind hier Wissens-TV.
Und, mal googeln, ich hoffe, dass ich da ich hoffe, dass ich das richtig in Erinnerung habe.
Monaco an sich ist ja auch, bevor wir jetzt auf die Gesellschaft nochmal kommen, vielleicht trotzdem der Blick in, ganz kurz in die Historie. Wir haben uns im Vorfeld schon unterhalten. Monaco ist ja eigentlich mal entstanden, weil jemand mal eine gute Idee hatte. Oder das, was es heute ist, weil jemand mal eine gute Idee hatte.
Genau, also ganz ursprünglich, weil ein Adliger ein Kloster eingenommen hat mit Waffengewalt und dadurch die Kontrolle über diese Region hier übernahm. Die Familie Grimaldi, das waren die vor über 700 Jahren, die verloren dann mal zwischenzeitlich auch einen Teil des Geländes wieder. Also Monaco wurde dann wesentlich kleiner, aber sie behielten halt immer die Hoheitsrechte über ihr Mini-Land. Es ist das zweitkleinste Land auf der Welt neben dem Vatikan, 200 Hektar. Und ungefähr um 1850 herum hatte dann jemand mal die Idee mit dem Casino. Und da fing dann Monaco an, sich zu entwickeln, weg von im Grunde genommen einer relativ ländlichen Gegend mit ein bisschen Landwirtschaft und einer Herrscherfamilie zu Hotels, Casinos, Tourismus und alles, was dann eben danach kam. Also das ist jetzt ungefähr seit 180 Jahre ungefähr, hat sich das so entwickelt.
Und über die Gesellschaft, über die wir heute sprechen wollen, da gibt es auch eine spannende Story, nämlich mit Onassis, dem ehemaligen reichsten Mann der Welt, weil der hängt da auch noch so ein bisschen drin. Und vielleicht kannst du das dann später auch nochmal so ein bisschen erzählen. Aber jetzt erstmal die Frage, warum bist du eigentlich hier, außer um mit mir jetzt hier Kaffee zu trinken, sondern was hast du vor Ort jetzt hier recherchiert?
Also ich hatte vor 15 Jahren eine Studie veröffentlicht über dieses Unternehmen und die wurde von allen Dingen, die ich in den letzten 25 Jahren über Börse geschrieben habe, wurde das populärste Stück, das ich je geschrieben habe. Habe ich so nicht erwartet.
Ich habe sie damals ja auch gelesen.
Ja, ja,
also wir haben uns ja schon mal beim ersten Interview darüber unterhalten. Und ich habe sogar damals auch Aktien gekauft. Mhm. Das war deswegen der Kaffee heute geht definitiv auf mich.
Okay.
Stimmt, das war 2004 war das.
Das war 2004, ja. Und die Aktie notierte damals unter dem Wert der Cash-Reserven. Also die Gesellschaft war schuldenfrei, hatte dieses wahnsinnige Immobilienvermögen, den operativen Betrieb und notierte sogar unter dem Wert der Cash-Reserven, was aus Bewertungsgründen einfach das absolute Schnäppchen war, der absolute Wahnsinn. Und da gab es eben auch eine lange Historie und zum Beispiel war da auch Aristotel Onassis involviert, der ja so in den 50er Jahren einer der reichsten Leute der Welt war, der Öltankerkönig aus Griechenland. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ging es Monaco mal zeitweise nicht so gut, bedingt durch die allgemeine Weltlage damals. Und damals kaufte sich Onassis bei dieser börsennotierten Immobilienholding mit einem größeren Anteil ein und wurde quasi der Partner, in Anführungszeichen, der Familie Grimaldi von Prinz Rainier damals. Und man arbeitete eben dran, gemeinsam über die Gesellschaft neue Investments zu kreieren in Hotels, die Immobilien aufzuwerten, die Casinos aufzuwerten. Das ging eine Weile gut. Dann überwarfen sich die beiden. Irgendwann hat Onassis dann seinen Anteil wieder verkauft. Die Gesellschaft blieb weiter an der Börse notiert und die Herrscherfamilie, die Grimaldi, sind nach wie vor mit 66% an der Gesellschaft beteiligt. Und ich bin jetzt hier, weil ich, obwohl das 15 Jahre zurückliegt, immer wieder fast eigentlich jede Woche von irgendeinem Leser eine E-Mail bekomme oder eine Nachricht. Was ist denn mit der Gesellschaft? Wie geht es denn da weiter? Muss man das mal wieder anschauen? Wo steht denn die Aktie im Moment? Ist das bewertungstechnisch interessant? Und nachdem diese Anfragen einfach nie aufhören, habe ich gedacht, ich fahre jetzt mal wieder nach Monaco, treffe mich mal mit einigen Leuten, die sich hier auch lokal auskennen. Man hat ja immer so seine Quellen, schaue mir mal alles wieder an und schreibe dann einfach mal eine neue Version dieser Studie und schaue dann mal, zu welchem Investmentergebnis ich bei dieser Studie dann auch wieder komme.
Okay, jetzt lassen wir mal die Katze aus dem Sack. Wie heißt diese Gesellschaft und erzähl uns ein bisschen was darüber.
Also man nennt sie in der Regel SBM. Das steht auf Französisch für Société Bains des Mers de Monaco. Der lange Name aus dem Jahr 1863 auf Deutsch übersetzt wäre Gesellschaft für Seebäder und für den Betrieb eines Ausländerclubs. Das ist nach wie vor der lange französische offizielle Name auf Französisch. Und die Gesellschaft ist in Paris notiert, hat im Moment eine Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Euro. Die Herrscherfamilie hält 66%. Und das Kerngeschäft sind zum einen natürlich Hotels. Mit den Hotels wird ungefähr 50% des Umsatzes verdient. Das sind 5 Hotels im Moment. Und weitere 40% des Umsatzes kommt aus den Casinos und anderen Spielgeschäften. Die haben da noch andere Aktivitäten, über die wir auch noch ein bisschen sprechen werden. Und ungefähr knapp 10% der Umsätze kommt aus Vermietgeschäft mittlerweile. Der Gesellschaft gehören auch Wohnungen und Geschäftsimmobilien, also Ladengeschäfte, Büros und dergleichen.
Und aber ausschließlich hier in Monaco oder auch noch in anderen Teilen Frankreichs oder der Welt?
Also im Wesentlichen in Monaco, wobei einige Immobilien so ein bisschen außerhalb der Grenzen sind. Also zum Beispiel betreibt die SBM auch den Tennisclub und den Country Club und das ist gerade so ein bisschen außerhalb der Grenze, aber also in Wurfweite sozusagen. Und dann hat man glaube ich noch zwei Villen hier in der Nähe, aber es ist also 98% ist hier in Monaco. Mhm.
Jetzt ist ja, wir haben schon darüber gesprochen, Immobilien, das ist ein Thema, was momentan ja überall in aller Munde ist. Jetzt hat aber der Immobilienmarkt in Monaco ja eine Besonderheit, nämlich was die Preise anbelangt.
Ja, also es ist nach wie vor allen Statistiken zufolge der teuerste Wohnimmobilienstandort der Welt. Man kann hier für einzelne Wohnimmobilien bis zu 100.000 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Und ich bin natürlich jetzt auch schon mal den ganzen Tag hier bei verschiedenen Immobilienmaklern rumgelaufen.
Also hast du was so gefunden?
Ich mache das mit einem Boot. die meisten Wohnungen hier kosten so zwischen 40.000 und 50.000 Euro pro Quadratmeter, so mal in der Standardausstattung. Und dann geht es eben noch hoch Richtung 100.000. Und eine 60 Quadratmeter Wohnung kostet hier schon mal schnell 3 Millionen Euro. Also es werden hier stattliche Preise gezahlt. Und das macht natürlich jede Form von potenziellen Immobilieninvestment über eine Börsen-AG, wenn man die vielleicht auch noch zu einem Bruchteil des Substanzwertes kaufen kann, macht es natürlich alles hochinteressant.
Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, so teure Preise, das ist doch bestimmt eine riesige Blase. Aber die Besonderheit ist ja, glaube ich, hier, dass man eben aufgrund der Lage von Monaco und auch der engen Grenzen, die man hier hat, man kann das ja nicht irgendwie in die Breite gehen oder es wird ja nicht mehr.
Genau, also Platz ist in Monaco einfach eng begrenzt. Und es ist einfach auch so, man sagt ja immer, die Reichen werden immer reicher. Statistisch ist das in der Tat auch richtig. Leute, die schon sehr, sehr vermögend sind, werden über längere Zeiträume einfach auch, deren Vermögen wächst schneller als die Weltwirtschaft. Und deswegen hat Monaco eigentlich auch schon sehr lange keine echten Abschwünge oder Immobilienrezessionen mehr gesehen. Es kühlt sich mal ab. Und es geht vielleicht auch mal ein kleines bisschen nach unten. Aber im Grunde genommen haben die Preise ja eigentlich nur einen Weg gekannt und das war nach oben. Und langfristig wird sich eben auch durch verschiedene andere Trends hier meines Erachtens die Nachfrage auf einem sehr hohen Niveau halten. Wir haben ja auch einfach das Problem, dass immer mehr Staaten versuchen, das maximal aus ihren Bürgern rauszuholen, was Steuern anbelangt, weil es eben mit Staatsverschuldung und mit den Budgets nicht mehr so hinhaut. Und deswegen gibt es natürlich unter Leuten, die sich das leisten können, Nachfrage nach einem Standort wie Monaco, wo es halt keine Einkommenssteuer gibt, keine Kapitalertragssteuer. Das Einzige, was hier an Steuern erhoben wird, ist eine Mehrwertsteuer. Und dann natürlich wird mit Casinos wird gutes Geld verdient. Aber der Staat sammelt hier von den Einheimischen keine Steuern ein.
Und jetzt nochmal zurückzukommen auf diese Studie. Wie gesagt, 2004 ist die damals rausgekommen. Und du hast da viele, viele Dinge damals schon beschrieben. Unter anderem auch, dass diese Gesellschaft ja auch deshalb so ein bisschen im dornröschen Schlaf lag. Weil, ja, man hat nicht so richtig kommuniziert mit dem Kapitalmarkt. Sie war ein bisschen unmodern. Was ist denn da jetzt sind 15 Jahre jetzt her, was ist denn da in der Zwischenzeit passiert?
Also es hat sich definitiv einiges verändert. Damals musste man den Geschäftsbericht noch per Post anfordern. Mhm. Mittlerweile gibt es den auch im Internet. Und man muss sagen, dass sich die Qualität und die Tiefe des Geschäftsberichts also überhaupt nicht mehr vergleichen lässt mit dem, was man damals an Informationen bekam. Ich musste mir zum Beispiel wirklich noch mühsam aus verschiedenen Zeitungen und auch Lokalzeitungen und diversen anderen Quellen zusammensuchen, wie groß sind denn die Immobilien der SBM und was für Flächen gibt es denn da und so weiter und so fort. Heute gibt es im Geschäftsbericht eine schöne Aufstellung, da ist jede einzelne Immobilie aufgeführt. Es gibt Spartenberichterstattung, man kann auch sehen, welche Mieteinnahmen zum Beispiel aus den Wohnimmobilien kommen. Da kann man dann wieder einen Multiplikator ansetzen, um mal einen Wert zu errechnen. Das war damals alles nicht möglich. Die Gesellschaft hat auch einen Aktiensplit durchgeführt, um die Aktie leichter handeln zu machen. Die Webseite ist viel besser. Man kann da immer noch viel verbessern.
Wir machen auch mal einen Link zur Webseite hier unter das Video rein, ja, damit jeder auch sich selbst das mal anschauen kann.
Genau. Also es hat sich vieles verbessert. Es ist nach wie vor so, dass die Gesellschaft nicht die Sichtbarkeit hat und den Bekanntheitsgrad, den man erwarten sollte. Also wer hier in Monaco rumläuft, ihr werdet das jetzt hier noch bei eurem Wochenende sehen. Man sieht immer wieder den Namen SBM. Das fällt schon auf. Aber international ist natürlich Monaco, Monte Carlo, Casino Monte Carlo sind natürlich riesige Markennamen. Dass es da eine börsennotierte Gesellschaft gibt, ist aber den allerwenigsten Leuten bekannt. Und auch zum Beispiel in französischen Börsenkreisen hat die Gesellschaft eigentlich noch einen relativ geringen Bekanntheitsgrad. Aber es ändert sich.
Es ist ja, gerade weil du sagst, es ändert sich und sie ist nicht so bekannt. Es gibt da mittlerweile auch ein paar größere Aktionäre, die eingestiegen sind. Du hast schon erwähnt, roundabout zwei Drittel liegen bei der Fürstenfamilie. Was sind so die großen, oder gibt es ein paar große Investoren, die bekannt sind, die da eingestiegen sind?
Ja, es sind 2015 zwei große Investoren eingestiegen und das war damals eine beachtliche Veränderung, weil bis dahin hatte man eigentlich immer so gesagt, ja, da hat halt die Herrscherfamilie ihre 66% und ansonsten gibt es Streubesitz. Und es ist eingestiegen mit 5% die LVMH, die weltgrößte Luxusgütergruppe der Welt, die natürlich auch mit der SBM Geschäftsbeziehungen hat über Läden. Und dann ist eingestiegen mit 5% eine Casino- und Luxushotelgruppe aus Asien. Und auch da gibt es potenzielle Synergieeffekte, was Hotels in den jeweiligen anderen Standorten anbelangt, also dreht sich natürlich um Macau. Und diese beiden Investoren kauften ihre 5% Pakete im Rahmen von einer Kapitalerhöhung. Dadurch kamen 200 Millionen Euro zusätzliches Eigenkapital in die Unternehmenskasse. Und es sagt auch sehr viel aus, dass sich solche Konzerne, insbesondere LVMH, mit einer Minderheitsbeteiligung einkaufen. Das zeigt zum einen mal Vertrauen, dass da die Aktionäre gut behandelt werden, Zuversicht in das Potenzial. Und natürlich auch ganz klar Absichten, man will was zusammen machen. Und das hat man jetzt unterlegt durch so eine Beteiligung. Also wahnsinnige Veränderung gegenüber 2004. Hätte damals wahrscheinlich auch keiner für möglich gehalten. Mhm. Und deutet in vielerlei Hinsicht auf ja, also interessante Perspektiven im nächsten Jahrzehnt.
Ich erinnere mich, in der Studie damals war unter anderem aber auch mit oder von dir angeführt, dass es ja auch Überlegungen gab, dass man ähnlich wie das damals schon in Dubai vorgenommen wurde, dass man quasi im Meer Landerweiterungen macht, dass man Inseln aufschüttet, um einfach eben diesen fehlenden Platz, den man hier hat, zu bekommen. Was ist aus dieser Idee geworden?
Ja, also es gab zwei Aspekte in der Studie, wo ich falsch lag. Bei einem war ich aber zumindest auf der richtigen Spur, und es war eben damals die Pläne, über die ich schrieb, dass man mit relativ ambitionierten Plänen hier nochmal Land erweitern möchte. Monaco hat so ein bisschen das Problem, dass Monaco quasi am Ende der Alpen ist, also es ist quasi ein abfallender Berg, und er geht relativ steil ins Meer rein, sodass konventionelle Methoden, um Land aufzuschütten, nicht so einfach umzusetzen sind, weil es eben einfach sehr tief ist. Und man hat hier in einem anderen Stadtteil in den 70er Jahren, in Fonville, hat man schon mal Land aufgeschüttet. Man hat das schon mal gemacht. Da waren die Umstände relativ einfach. Und ich sagte damals voraus, zum einen, dass das gemacht wird. Und meine Erwartung und meine Prognose und meine Zuversicht war damals auch, dass die SBM das machen wird. Da lag ich leider falsch. Das Projekt ist mittlerweile gestartet worden im Jahr 2015. Und du kannst dir das auch anschauen. Es ist jetzt gerade ungefähr zu einem Drittel fertig. Man sieht, wie das schon aus dem Meer rauskommt. Es werden jetzt 60 Hektar neu aufgeschüttet, und dort können auch wieder gebaut werden Wohnungen, Hotels, Büros, das Konferenzzentrum wird erweitert, Parkanlagen, Parks, alles, was so dazugehört. Und das ist ein 2,3 Milliarden Dollar Projekt und wird meines Erachtens noch weltweit für Schlagzeilen sorgen. Ist schon so ein bisschen in den Medien aufgetaucht, aber noch nicht so wahnsinnig viel. Und das ist eine Erweiterung der Landmasse von Monaco um 3%. Durchaus beachtlich, technisch auf jeden Fall eine wahnsinnige Leistung, und die SBM wird zumindest indirekt ein Profiteur davon sein, denn es wertet natürlich den ganzen Standort Monte Carlo wieder auf. Es kommen neue Anlagen hier in die Stadt, Monaco als Land oder Monte Carlo als Stadt wird einfach wieder aufgewertet, und dadurch wird natürlich auch der Rest des Immobilienbestandes aufgewertet. Also insofern ist es nicht ganz dramatisch, dass SBM da nicht dabei war. Und es zeigt einfach, dass in Monaco nach wie vor Dynamik ist und die Dinge weiterentwickelt werden. Also hier ist nicht Stillstand angesagt, hier wird aktiv.
Man merkt es ja auch, wenn man jetzt hier, wir sind extra in eine einigermaßen ruhige Seitenstraße gegangen. Einigermaßen.
Also all den Krach, den ihr hier gehört habt, das ist das Allerleiseste, was wir hier in Monaco gefunden haben, nachdem wir hier eine Weile rumliefen.
Genau, also man sieht, überall wird gebaut, überall stehen Kräne, überall wird gemacht.
Nächste Woche ist Formel 1, da wird es noch lauter.
Es ist Formel 1, also es kann... Je nachdem, wann ihr das Video seht, dann ist am Ende Mai ist immer die Formel 1 hier in Monaco. Sieht man auch schon schön, also coole Sache. Und du sagtest aber, es gibt zwei Dinge, wo du dich geirrt hast. Das eine war jetzt diese Landnahme, und was war der zweite Punkt?
Das andere war, dass ich dachte, dass die Gesellschaft einfach ein bisschen aggressiver oder ambitionierter vorgehen wird, wenn es darum geht, sich als Börsenwert zu präsentieren und auch zu positionieren. Da gab es, wie gesagt, viele positive Veränderungen. Man hätte das meines Erachtens forcierter betreiben können, und ich bin immer auch davon ausgegangen, dass die Familie Grimaldi da eigentlich Interesse dran hat, denn sie hat ja 2/3 der Aktien. Nun sind die natürlich auch so reich, dass sie nicht jeden Tag da auf den Aktienkurs schauen müssen. Das ist natürlich das Gegenargument. Es schaut meines Erachtens so aus, als wäre das Ganze auch wesentlich begründet durch den Aufsichtsratsvorsitzenden. Das ist jemand, der ist da jetzt schon seit Mitte der 80er Jahre bei der SBM mit an Bord. Dessen Aufsichtsratmandat läuft jetzt erstmal im Jahr 2020 aus, und er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und ich drücke mal die Daumen, dass da jetzt vielleicht jemand als Aufsichtsratsvorsitzender bald an den Hebel kommt, der vielleicht das alles noch ein bisschen forcierter vorantreibt. Die Möglichkeiten sind da, und der Wert würde sicher an der Börse besser ankommen, wenn man sich mal die Arbeit machen würde, ihn bekannter zu machen.
Daran sieht man aber natürlich auch wieder, dass wenn man so einen Wert mit, oder so einen Value-Wert findet, wo man ja wirklich, du hast gesagt, die hatten quasi mehr Geld auf dem Konto, als was die ganze Gesellschaft wert war.
Ja, und wenn ich da kurz einhaken darf, also ich bin da im Moment noch am Rumrechnen und habe da auch meine eigenen Analysen noch nicht fertiggestellt. Aber es ist ganz interessant, dass zum Beispiel die vermieteten Immobilien, die im Grunde genommen eine Randsparte sind, das ist nicht mal wirklich das Kerngeschäft, das sind Wohnungen und Geschäfte und ein paar Büros, die da halt vermietet werden, die sind schon fast so viel wert wie der gegenwärtige Börsenwert. Mhm. Und auf denen ist keine, sind keine Schulden. Also es sind irrsinnige Substanzwerte da.
Ja. Und was ich aber eben sagen wollte, da sieht man, allein der Wert nützt einem nichts, als wenn man erkennt, oh, da ist jetzt Value drin, sondern es müssen eben alle erkennen. Es muss, die Börse muss es erkennen, der Kapitalmarkt muss es erkennen, damit das Ganze dann auch gehoben werden kann. Mhm. Was ja viele von euch auch immer glauben, nur weil man eine Aktie kauft, weil sie scheinbar billig ist, heißt es noch lange nicht, dass man damit automatisch Geld verdient. Man sieht jetzt hier 2004, 2019, das sind 15 Jahre. Mhm. Sie ist ja durchaus, hat sich am Wert
war keine entwickelt. Schlechte Anlage, war keine hätte halt besser sein können.
Hätte besser sein können, mhm. Aber es muss es nicht quasi bloß, weil ich es heute entdecke, morgen durch die Decke gehen.
Korrekt, es muss ein Katalysator her, es muss irgendein Griff, eine triftige, handfeste Entwicklung her, die dazu führt, dass die Aktie dann auch höher bewertet wird. Das könnten hier zum Beispiel auch mal Dividenden sein. Mhm. Also in den letzten Jahren hat die SBM teilweise Verluste geschrieben, weil sie so viel investiert hat. Also es werden jetzt gerade 260 Millionen Euro versenkt in die Modernisierung des Hotel de Paris. Ich war da schon drin, also es sieht super aus. Die sind jetzt auch wieder offen.
Wahnsinnig teuer, ne?
Wahnsinnig teuer.
Also wir haben noch nicht mal Formel 1.
Genau.
Wir haben noch nicht mal Formel 1. Du hast schon gesagt, ich glaube, ein kleines Bier irgendwie 17, 18 Euro.
Ein kleines Bier 17 Euro, also da wird dann auch gut Geld verdient. Aber die SBM hat als Gesellschaft, als Konzern einfach wegen Abschreibungen, wegen hoher Investitionen jetzt mal keine Gewinne ausgewiesen. Deswegen gab es auch keine Dividenden. Und jetzt sind zwei große Projekte gleichzeitig beendet worden. Das ist zum einen die Renovierung vom Hotel de Paris. Das ist durch. Mhm. Der Laden ist wieder offen und läuft besser als je zuvor. Und dann hat man das alte Hauptverwaltungsgebäude abgerissen. Das war ein Riesending, buchstäblich. Also zum einen eine Riesenimmobilie und zum anderen, dass die Gesellschaft sich entschieden hat, dieses historische Gebäude direkt am Casinoplatz abzureißen und durch was Neues zu ersetzen, war das buchstäbliche Riesending. Ich habe damals eine Extra-Studie dann mal so im Nachgang zum Nachfassen verfasst über dieses Gebäude, denn es gab damals schon Gerüchte, Diskussionen, dass dieses Gebäude mal, das sogenannte Sporting Diver hieß es damals, dass das mal ersetzt werden sollte. Das war ein relativ schlecht genutztes Gebäude, war auch nicht besonders schön und hat irgendwann sich einfach mal so vom Zweck überlebt gehabt. Und da musste mal vorbeilaufen, da hat man eine Wohnanlage mit im Erdgeschoss dann natürlich mit den üblichen Einzelhandelsflächen für Luxusmarken gebaut. Vom Feinsten, also aber wirklich vom Allerfeinsten. Zum einen mal, wenn man so durchläuft, einfach nur als Beobachter, optisch macht es wahnsinnig was her. Und ich habe mir dann im Internet auch mal die Unterlagen über die Immobilien an sich angeschaut. Also da gehen die Preise dann nochmal so eher Richtung 100.000 pro Quadratmeter. Das Projekt hat bei der SBM zu Buche geschlagen mit 390 Millionen Euro. Und es war auf der einen Seite mal ein relativer Kraftakt, das musste erstmal wieder finanziert werden. Aber was da an Werten jetzt neu entstanden ist, denn die SBM hat ungefähr gebaut für, ich glaube, 7.000 Euro der Quadratmeter. Und der Unterschied zwischen Marktwert und Baukosten ist da einfach gewaltig. Die konnten das halt, weil denen das Land gehört.
Ja.
Sonst hat keiner Land am Casinoplatz. Und also wie gesagt, diese beiden Objekte sind jetzt mal fertiggestellt. Da kommen jetzt Mieteinnahmen rein und da kommen höhere Hoteleinnahmen rein, weswegen die Gesellschaft im aktuellen Geschäftsbericht schreibt, dass sie jetzt ab 2019, 2020 mit einer Verbesserung des operativen Ergebnisses pro Jahr von 50 Millionen Euro rechnet, aus diesen beiden. Und da könnte man vielleicht mal wieder über Dividenden reden. Vielleicht werden auch mal ein paar Wohnungen verkauft in dem Objekt. Dann gibt es einen großen Sondergewinn. Dann kann man mal über Sonderdividenden reden. Also ich sage nicht, dass das morgen der Fall sein wird, aber es ist durchaus realistisch, dass da Katalysatoren wie höhere Dividendenausschüttung oder vielleicht auch noch weitere spannende Projekte mit LVMH oder mit den Partnern aus Asien, dass die mal umgesetzt werden und dass es dann an der Börse irgendwann mal funkt.
Okay, jetzt hast du schon gesagt ganz am Anfang, du warst hier, um auch zu recherchieren. Jetzt machst du das nicht nur des reinen Spaßes wegen, sondern wird es demnächst eine neue aufgefrischte Studie geben?
Genau, also das ist hier meine Hausaufgabe für den Besuch. Ich betreibe ja eine Webseite, wo du ja auch Leser bist, undervaluedshares.com. Mhm. Und ich veröffentliche dort im Jahr 10 neue Studien und habe mir aber immer auch schon vorgenommen, zusätzlich noch so 2 Bonusstudien pro Jahr zu machen, wo ich so ein bisschen einfach mal interessante Themen, die die so grob ins Schema reinpassen, noch betrachten kann. Und weil ich eben immer wieder Anfragen von Lesern bekomme zu SPM, habe ich gesagt, okay, ich schreibe jetzt mal eine neue Studie zu SPM. Ich denke mal, ich brauche dann noch ein, zwei Wochen, bis die fertig ist. Dann erscheint die in meiner Mitgliedersektion von der Webseite. Ob ich da jetzt am Ende sage, kaufen, verkaufen, halten, weiß ich noch nicht. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant, sich das vor Ort mal wieder anzuschauen. Ich habe großen Spaß, hier zu sein, die Veränderungen zu sehen, die in Monaco in den letzten Jahren passiert sind. Ich war zum letzten Mal vor 4 Jahren hier. Ich spreche natürlich auch mit einigen Einwohnern und mit einigen Leuten, die auch hier so ganz gut verbunden sind. Und dann schauen wir mal, was in der Studie am Ende rauskommt. Du wirst es ja dann auch sehen.
Ich werde es auf jeden Fall auch sehen. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Und ich freue mich auch schon darauf, wenn wir uns hoffentlich bald auch wiedersehen. Weil mich beeindruckt immer, dass du eben, ja im Gegensatz zu vielen anderen, die Studien schreiben, die machen das aus den Bilanzen heraus, die lesen irgendwas im Internet, aber tatsächlich, du fährst immer vor Ort, schaust dir das an, du sprichst mit Leuten und da erfährt man ja auch ganz viele Dinge, die man sonst eben aus dem reinen Zahlenwerk oder aus dem Internet einfach nicht erfahren kann.
Ohne den persönlichen Eindruck vor Ort geht es meines Erachtens nicht. Man muss so ein bisschen die Stimmung einfangen. Man kann ja auch zum Beispiel schon gerade bei Immobilien ein bisschen die Qualität schon sehen von außen. Ja. Und ich denke mal, vieles im Leben ist auch einfach, geht auf Bauchgefühl zurück. Und wenn man ein gutes Bauchgefühl hat nach so einem Besuch, dann ist das ja auch schon mal wieder interessant. Und zusätzlich, man kann natürlich zusätzlich auch immer noch ein paar kleine Anekdoten einsammeln. Also vorhin, als ich das Bier im Hotel de Paris trank, saß natürlich hinter mir dann auch so ein Typ russischer Oligarch. Und da gab es dann ein paar ganz witzige Diskussionen, die ich so ein bisschen mitbelauschte. Und es macht das Ganze einfach unterhaltsamer und interessanter. Man will ja auch ein bisschen Spaß haben bei der ganzen Investmentanalyse.
Genau. Also, deswegen mein Tipp an euch. Wartet auf die neue Analyse, lest die euch durch. Die ist bestimmt super spannend. Dann, wenn ihr Lust habt, fahrt mal hierher. Und ganz, ganz wichtig, macht aber eure Hausaufgaben jetzt nicht einfach morgen losrennen. Vielleicht noch eine Frage. Du hast gesagt, die Aktie wird in Paris gehandelt. Weißt du, kann man die auch vielleicht an einer deutschen Börse, gibt es da eine
Notierung? Genau, die gibt es an verschiedenen deutschen Börsen im Freiverkehr, im Auslandsfreiverkehr. Also die ist relativ leicht zu handeln, kostet 48, 49 Euro heute. Ich will jetzt nicht sagen liquide, aber für den normalen Privatanleger gehen da genug Stücke um, das ist kein Problem.
Trotzdem natürlich immer denkt dran, sowas immer limitieren jetzt und wie gesagt, macht eure Hausaufgaben, rennt es nicht blind los, es ist keine Kaufempfehlung hier, weil ihr habt es gesehen, es kann 15 Jahre dauern und es passiert nichts, geht mal
hoch, analysieren
mal
ja noch.
Genau, wir sind ja noch mittendrin, vielleicht kommt ja auch eine Verkaufsempfehlung. Ne? Ja,
absolut.
Also macht definitiv eure Hausaufgaben. Lieber Sven, vielen, vielen Dank, dass wir uns hier treffen konnten und euch danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und wenn ihr andere Dinge habt, wo ihr sagt, hey, das interessiert mich und das soll uns das Sven mal erklären, dann schreibt mir das in die Kommentare. Wir sehen uns wieder.
Fahren wir dann dahin, wenn die das sagen?
Oder? Ja, vielleicht. Also, wo sollen sie, was wollen wir uns mal anschauen? Schreibt uns mal was über Brasilien rein oder wo wollen wir denn noch so hin?
Irgendwo, wo es warm ist.
Irgendwo, wo es warm ist. Ich hätte ja sonst noch Antarktis gesagt, aber dann schreibt uns was über Brasilien oder vielleicht gibt es ja auch mal irgendwie auf den Seychellen oder auf den Malediven irgendwie ein schönes Investment. Meine Frau, die sitzt hier hinten, die hebt schon die Daumen jetzt.
Also wir schauen mal nach Hotelaktien für euch.
Okay. Also danke fürs Zuschauen, dir danke fürs hier sein. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst? Dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com/Termin und vereinbare noch heute einen Termin. In diesem 30-minütigen, absolut kostenlosen Termin wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, wie du starten kannst und wenn du schon an der Börse bist, wie du endlich langfristig Geld verdienen kannst. Bitte vergiss den folgenden Punkt nicht. Um erfolgreich an der Börse zu werden, brauchst du einen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du tun musst, um dauerhaft Geld an der Börse zu verdienen. Wir haben schon tausenden Menschen gezeigt, wie man die Börsen zur Erzielung eines regelmäßigen Einkommens nutzen kann. Und du kannst der Nächste sein. Geh jetzt auf www.optionsstrategien.com/Termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin.